Sie heute aus dem Studio in Balderschwang, Dorothea Treder. Ein herzliches Grüß Gott auch allen Hörern von Radio Maria. Am heutigen Samstag sprechen wir in unserer Spiritualitätssendung über das Christsein mit Maria. Sie hören heute weitere Szenen aus der Lebensgeschichte Jesu und seiner Mutter. Wir setzen damit eine vierteilige Reihe fort. Heute hören Sie den dritten Teil. In den ersten beiden Sendungen hat Dr. Wolf, ein Theologe und Experte auf diesem Gebiet, über die Berufung Mariens und der damit zusammenhängenden Verkündigung der Geburt Jesu, über die Josefsgeschichte, die Heimsuchung und das Magnifikat gesprochen. Heute knüpfen wir an das Magnifikat an und sprechen dann über die Bibelszenen bis zur Wiederfindung Jesu im Tempel. Dr. Wolf ist auch heute wieder unser Gast. Guten Tag, Dr. Wolf. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind.
Guten Tag, Frau Treder, liebe Hörerinnen und Hörer.
Warum lässt Gott das zu? Warum hat mein Kind das getan? Warum hilft Gott nicht? Haben Sie sich oder Gott solche und ähnliche Fragen schon mal gestellt? Die Mutter Gottes hätte jedenfalls allen Grund dazu gehabt, denn viele Situationen, in denen wir heute stecken, hat auch sie erlebt. Vieles hat auch sie nicht verstanden. Ihr war sicher nicht immer nach Lobpreis zumute. Und doch hat sie alles in ihrem Herzen bewahrt und sich auf Gott verlassen. Maria wird oft als die Unnahbare dargestellt, die Erwählte, eine Frau voll Freude und Gnade. Sie hat aber eben doch auch ein ganz gewöhnliches Leben geführt, so wie auch wir es führen. Und genau das wird Dr. Wolf heute unter anderem auch aufgreifen. Einigen von Ihnen wird Dr. Wolf sicher bekannt sein. Er war in Credo-Sendungen schon Referent, in anderen Spiritualitätssendungen auch. Aber für alle, die Dr. Wolf noch nicht kennen, stelle ich ihn jetzt vor. Herr Dr. Peter Wolf ist 1947 in Ersingen bei Pforzheim geboren. Er studierte Theologie in Freiburg und Tübingen. Das Doktorat schrieb er über das Neue Testament, exegetische Arbeit über zwei Worte Jesu. 1973 wurde er zum Priester geweiht und war danach Kaplan in Freiburg. Als Direktor des päpstlichen Werkes für geistliche Berufe ist er besonders für junge Leute zuständig gewesen. Von 1983 an war er 10 Jahre in der Priesterausbildung im Priesterseminar tätig. Er ist Mitglied der Schönstadtbewegung und in Zusammenhang damit Generalrektor des Säkularinstitutes für Diözesanpriester. Dr. Wolf, Sie waren Direktor des päpstlichen Werkes für geistliche Berufe. Was haben Sie da für Erfahrungen mit Jugendlichen gesammelt?
Ja, das war eine sehr schöne Zeit, wo ich diese Aufgabe haben durfte. Unser Bischof wollte einen jungen Priester haben, der sich um junge Leute kümmert und mit ihnen sich auf den Weg macht, die sich fragen, ob sie einen Beruf in der Kirche ergreifen sollten. Ich habe damals versucht, viele Kontakte zu knüpfen mit jungen Leuten in unserer großen Freiburger Diözese und ich durfte auch viele junge Leute kennenlernen, die sich engagieren wollten und die einen Weg gesucht haben. Und viele hatten vorher kaum Gesprächspartner und ich habe versucht, sie auch untereinander zusammenzubringen, auch mit solchen zusammenzubringen, die sich schon auf den Weg gemacht hatten. Und so ergab sich eine Atmosphäre, in der Berufe wachsen konnten. Das scheint mir einfach sehr wichtig zu sein, dass so eine Atmosphäre entsteht, denn für sich allein ist es ganz schwierig, auf einen solchen Gedanken zu kommen und einen solchen Gedanken durchzutragen. Ich wünsche jedem jungen Menschen, dass er auf jemanden stößt, auf Gleichaltrige, auf solche, die vor ihm so etwas begonnen haben. Das war eigentlich die schönste Arbeit, die ich tun durfte, solche Kontakte herzustellen. Und ich habe viele junge Leute kennengelernt mit einem großen Idealismus, die heute auch im Berufen der Kirche stehen, als Priester, als Ordensleute, als Leute in verschiedenen Säkularinstituten.
Schön. Sie waren ja später auch in der Priesterausbildung im Priesterseminar tätig. Was waren dort Ihre Aufgaben?
Ja, da musste ich diese jungen Leute, die sich auf diesen Weg des Priesterberufes entschlossen hatten, die begleiten während der Zeit ihres Theologiestudiums. Das war meine Zeit, meine Aufgabe mit ihnen, diese 5 Jahre, sie hinzuführen zum Studium, sie zu begleiten in den Fragen, die da aufbrechen, mit ihnen auf dem Weg zu sein, um die Berufung weiter abzuklären, denn man lernt ja im Studium dann seinen künftigen Beruf immer besser kennen. Ich hatte die Aufgabe, Praktika für die Leute auszusuchen und sie auch in diesen Fragen zu begleiten. Und wir haben miteinander Predigtübungen gemacht. Wir haben miteinander versucht, uns hineinzufinden in ein geistliches Leben, das einem als Priester einmal tragen soll. Da gab es sehr, sehr viel Arbeit und wir waren damals eine große Hausgemeinschaft mit sehr vielen Studenten.
Danke, Dr. Wolf, für diese Information. Christsein mit Maria, biblische Grundlegung einer marianischen Spiritualität, ist das Thema der Spiritualitätssendung am heutigen Herz-Marie-Samstag. Zu Gast ist der Bibelexperte Dr. Wolf aus der Schönstadt-Bewegung. Wir starten jetzt mit dem Vortrag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer letzten Sendung vor einem Monat haben wir ausführlich über den Lobgesang der Gottesmutter gesprochen, indem sie für das Große dankt, was Gott an ihr getan hat. Dabei ist uns wohl aufgegangen, wie stark das Magnificat alles, was Maria bisher erfahren hat, im Licht der Heiligen Schrift sieht und ganz in der Sprache der Bibel besingt. Damit ist Gott der große Handelnde in ihrem Leben. Ein Vers aus dem Magnificat blieb bisher ausgespart und soll nun eigens bedacht werden. Er ist hervorgehoben durch das in biblischem Sprachgebrauch vertraute Siehe, das auch in der Verkündigungserzählung vorkam. Gewisserweise sprengt dieser Vers das Dankgebet Marias auf Gott, ihren Retter, und blickt auf die Beterin selbst. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Eine wortgetreue Übersetzung wird auch feststellen müssen, dass die Zeitform auf Zukunft wechselt. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Es ist ein prophetisches Wort, das weit über die Situation des Dankliedes von damals hinausgeht. In der orthodoxen Kirche übrigens gibt es eine ganze Tradition, die deshalb Maria als Prophetin sieht und verehrt. Wir werden nicht mit Sicherheit voraussetzen können, dass dieses Wort auf Maria zurückgeht, sondern eher davon ausgehen müssen, dass es wie das Magnificat in dankbarem Rückblick entstanden ist. Seine prophetische Wahrheit ist durch das Evangelium verbürgt. Wir dürfen es als weithin eingelöst entdecken, in einem lebendigen Strom der Marienverehrung durch die Generationen der Kirche bis auf unsere Zeit. Es ist eine höchst erstaunliche Aussage über Maria, die nach dem Evangelisten Lukas solches in ihrem Dankgebet über sich selbst ausspricht. Nirgends in der Heiligen Schrift gibt es eine so weitreichende Seligpreisung, die einem einzelnen Menschen gilt. Innerhalb der Heimsuchungserzählung ist diese Aussage als Antwort und Fortführung auf die Seligpreisung durch Elisabeth zu verstehen. Elisabeth hatte kurz zuvor Maria selig gepriesen, weil sie geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Diese im Heiligen Geist ausgesprochene Seligpreisung wird hier aufgegriffen und zu einer Seligpreisung gesteigert, die sich alle Geschlechter zu eigen machen werden. Von Generation zu Generation wird man Maria selig preisen. Um zu verstehen, was damit gesagt sein will, ist es gut, auf diese biblische Art des Sprechen, das besondere literarische Genus, zu achten. In der Heiligen Schrift des Alten und des Neuen Testamentes finden sich eine ganze Reihe von Seligpreisungen. Solche Makarismen sind wie Glückwünsche und Feststellungen, die einem Menschen Glück und Heil zusagen. Oft klingen sie wie alte Weisheitssprüche, die aus Erfahrung Bedingungen für Glück und Seligkeit benennen wollen. Ein andermal wollen sie Freude und Heil zusprechen, auch wenn dies gerade im Gegensatz steht zu dem aktuellen Augenschein. Solche Zusagen im Blick auf die Zukunft, die allein Gott garantiert, finden wir in den bekannten Seligpreisungen der Bergpredigt Jesu. Derartige Zusagen haben ihre Geltung im Horizont der kommenden Gottesherrschaft. Ihre Gültigkeit ist nicht einfach nur durch Erfahrungsweisheit oder statistische Wahrscheinlichkeit gegeben. Für ihre Erfüllung bürgt Gott selbst. Mit dieser Sicht dürfen wir hier rechnen. Die umfassende Seligpreisung Marias, die von Geschlecht zu Geschlecht wiederholt werden wird, hat ihren Grund im Handeln Gottes an ihr. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Die wortgetreue Übersetzung lautet, weil Großes mir getan hat, der Mächtige. Nicht ein besonderes Tun oder Verhalten Marias ist die Voraussetzung dafür, dass sie selig gepriesen wird, sondern Gottes Großtat an ihr. Er hat die Initiative ergriffen, er hat Maria erwählt und an ihr gehandelt. Die folgenden Aussagen im Magnificat unterstreichen und verdeutlichen, dass der Grund für die Seligpreisung durch alle Geschlechter bei Gott selber zu suchen ist. Seine Heiligkeit und sein Erbarmen von Geschlecht zu Geschlecht. Beide Aussagen werden mit einem bloßen Und angefügt und bilden im Grunde einen einzigen Satz. Und sein Name ist heilig und sein Erbarmen von Geschlecht zu Geschlecht denen, die ihn fürchten. Der Lobpreis Marias geht tatsächlich von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation. Die Fokularbewegung hat in ihrem Verlag Neue Stadt vor Jahren viele dieser Hymnen und Gebete veröffentlicht. In dem Buch Seine Mutter, unsere Mutter, Maria kennenlernen mit Gebeten aus 2 Jahrtausenden. Der Herausgeber Wolfgang Bader weist mit Recht darauf hin, dass man gerade in diesen Hymnen und Gebeten Maria kennenlernen kann. Mit einem dieser vielen Hymnen will ich unseren Blick auf Maria vertiefen und sie grüßen heute an diesem ihrem Tag. Er stammt von Cyrill aus Alexandrien, einem der ganz großen frühen Kirchenlehrer, der in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts gelebt hat. Sei gegrüßt, Maria, du Mutter Gottes, du Kleinod, das die ganze Schöpfung verehrt, du Licht, das nie verlöscht, du Krone der Jungfräulichkeit, du Zepter der Wahrheit, du unzerstörbarer Tempel, du Wohnung dessen, den kein Raum fassen kann. Sei gegrüßt, du Heilige, du hast in deinem jungfräulichen Schoß den Ewigen und Unfasslichen getragen. Sei gegrüßt, denn aus dir ging hervor, der den Tod besiegt und unsere Sünde gesühnt hat. Aus dir kam das Licht für uns, die wir in Nacht und Todesschatten wandelten. Sei gegrüßt, denn durch dich wird überall auf der Erde der dreifaltige Gott verherrlicht und das Kreuz angebetet. Wer könnte dich würdig preisen, du viel Gepriesene, du Mutter und Jungfrau? So singt Cyrill von Alexandrien auf Maria. Die Seligpreisung Marias von Generation zu Generation hat sich in der 2000-jährigen Geschichte des Christentums immer neu bewahrheitet. Jedes Jahrhundert hat dazu beigetragen und seinen Formenreichtum dazugelegt. In Ost und West erklingt das Lob der Gottesmutter durch das Auf und Ab der Geschichte. Theologie und Kunst haben gleichsam alles aufgeboten, um Marias Seligpreisung immer neu zum Ausdruck zu bringen. In jüngerer Zeit kam es jedoch, vor allem nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und besonders im deutschsprachigen Bereich, zu einer sichtlichen Krise der Marienverehrung. Maria wurde von vielen als überflüssig ausgegrenzt und in der Frömmigkeit oft vergessen. Aus der Perspektive des Magnifikats kann sich diese Sichtweise nicht halten. Vom Magnifikat her dürfen wir sagen, Marienverehrung hat Zukunft. Wer sich einen Blick bewahrt für das Ganze unserer Kirche, wird weltweit die prophetische Verheißung des Magnifikat in vielen Lebensäußerungen der Kirche auch heute entdecken. Durch das Pontifikat von Johannes Paul II., vor allem auch durch seine apostolischen Reisen, ist in vielen Ländern geradezu die Geografie der marianischen Wallfahrtsorte neu ins Bewusstsein getreten. Die Liebe des Volkes zu Maria in vielen Ländern der Welt ist offenkundig geworden und hat echte Würdigung und neue Impulse empfangen. Zur gleichen Zeit, da kirchliche Bindungen und pastorale Strukturen brüchiger geworden sind, zeigt sich die Lebendigkeit marianischer Orte. Sie werden vielfach zu Zentren der Evangelisierung, von denen neue Impulse ausgehen. Mitten in der unübersehbaren Verdunstung des Christentums in manchen Regionen zeigen sich Ansätze, die nicht selten mit dem Namen Marias verknüpft sind. Maria hat sich im Glauben auf das verlassen, was der Herr ihr sagen ließ. So steht sie ganz in der Geschichte des Bundesvolkes, dem Gott einst seine Verheißungen gegeben hat. Sie teilt mit ihrem Volk all die großen Zusagen und Verheißungen, die Israel immer neu aus den Heiligen Schriften vernimmt. Maria darf an der Schnittstelle stehen, wo die Zeit sich erfüllt und der Herr seine Verheißungen wahrmacht. Der Apostel Paulus schreibt darüber in seinem Brief an die Galater: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. So in Galater 4. Wie kein anderer Mensch ist Maria hineingezogen in diese Fülle der Zeit und in die Geburt des Sohnes Gottes. In der Verkündigungsstunde steht sie ganz allein in der Herausforderung des Glaubens. In ihrer Person soll sich die Verheißung erfüllen. Inzwischen ist sie schwanger und Josef, ihr Verlobter, hat sie auf Gottes Geheiß als seine Frau zu sich genommen. Lukas erzählt in seinem Evangelium von Josef aus dem Geschlecht Davids, der wegen der Volkszählung auf Befehl des Kaisers Augustus nach Bethlehem gehen muss. Er nimmt Maria mit, die ein Kind erwartet. Auf diese Weise soll die Verheißung sich erfüllen und unterstrichen werden, dass das Kind, das sie zur Welt bringen darf, der verheißene Messias ist. Von dem Sohn, den sie gebären wird, hatte der Engel das messianische Wort gesagt: Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Die Geburt in Bethlehem, wo einst im gleichen Hirtenmilieu David geboren wurde, will an die Erfüllung dieser uralten Verheißung erinnern. Maria und Josef werden bei ihrer Herbergsuche abgewiesen. Und so kommt es dazu, dass Maria ihr Kind außerhalb der Stadt in einer Hirtenhöhle zur Welt bringt. Sie wickelt es in Windeln und legt es in eine Krippe. Was Lukas in seiner Erzählung zum Ausdruck bringt, hat auf andere Weise Johannes in die Worte gefasst. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Beide Male spiegelt sich die Erfahrung des ganzen Lebens und Schicksals Jesu darin. Maria aber ist mit hineingezogen in dieses Lebensschicksal des verheißenen Messias. Schauen wir an dieser Stelle auch auf Matthäus und lassen wir uns von ihm anregen, Marias Rolle in seinem Evangelium zu verstehen. obwohl er doch im Unterschied zu Lukas die Kindheitsgeschichte Jesu ganz aus der Sicht Josefs erzählt, kommt Maria bei ihm immer wieder ins Spiel. So wie Matthäus sein Evangelium erzählt, tritt Josef ganz in den Dienst gegenüber dieser Mutter und ihrem Kind. Bei der Erzählung von der Geburt Jesu wird Josef nicht einmal genannt. Dem Evangelisten ist offensichtlich wichtig, dass sich von Anfang an Menschen auf den Weg machen, um nach dem neugeborenen König der Juden zu fragen. Fachkundig, unterrichtet von den Schriftgelehrten des Königs Herodes und geleitet von einem geheimnisvollen Stern, finden die Magier den Ort der Verheißung. Dann heißt es, sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dabei wird Josef geradezu übergangen und übersehen. Der Blick fällt auf Jesus und seine Mutter. In der darauf folgenden Erzählung von der Flucht nach Ägypten erhält Josef durch den Engel des Herrn im Traum den Auftrag: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Gleich danach wird der Vollzug des Auftrages vermerkt und die gleiche Formulierung wiederholt. Josef flieht mit dem Kind und dessen Mutter. Als die Situation im Heimatland sich ändert und Josef den Befehl zur Rückkehr erhält, berichtet Matthäus dies wieder mit der gleichen Wortwahl: Nimm das Kind und seine Mutter. Bestätigend fügt er bei, dass er mit dem Kind und dessen Mutter den Heimweg nach Nazareth antritt. Im griechischen Text ist das fünfmal genau die gleiche Formulierung, sodass man den Eindruck gewinnt, es ist für Matthäus eine Aussage, die er seinen Hörern richtig einprägen will. Es geht um das Kind und seine Mutter. Beide gehören zusammen, mehr noch als Jesus und Josef. Wir dürfen dies gleichzeitig als eine Aussage über Maria lesen und verstehen. Sie wird in den Augen des Matthäus mit der Formulierung seine Mutter gekennzeichnet. Nimmt man hinzu, was wir das letzte Mal gesehen haben, dass Jesus und Maria in der Sicht des Evangelisten durch die Erfüllung der prophetischen Verheißung des Propheten Jesaja verknüpft sind, dann gehören beide nach dem Plan Gottes schon immer zusammen, als Mutter und Kind. Dieser Sicht des Matthäus-Evangeliums würde auch folgende Beobachtung entsprechen: Die ganz überwiegende Anzahl der Marienbilder zeigen Maria in dieser Zuordnung. Jesus als Kind auf dem Schoß oder auf den Armen seiner Mutter. So wie die Magier im Evangelium nach Matthäus das Kind und seine Mutter finden. Menschen, die sich von der Heiligen Schrift zu Jesus, dem Sohn Davids, dem verheißenen Messias führen lassen, werden ihn in dieser Zuordnung finden. Gleichzeitig finden sie ihn hineinverwoben in eine ganz konkrete Geschichte mit all ihrer Verheißung und all ihrer Schuld, in einem konkreten Winkel dieser Welt und als Kind einer konkreten Mutter, die Maria heißt. Beim Zweiten Vatikanischen Konzil haben die Konzilsväter versucht, die Rolle Marias und ihre Zuordnung zu Jesus ins Wort zu fassen. Sie schrieben darüber so: Die selige Jungfrau, die von Ewigkeit her zusammen mit der Menschwerdung des göttlichen Wortes als Mutter Gottes vorherbestimmt wurde, war nach dem Ratschluss der göttlichen Vorsehung hier auf Erden die erhabene Mutter des göttlichen Erlösers. In einzigartiger Weise vor anderen seine großmütige Gefährtin, und die demütige Magd des Herrn. Indem sie Christus empfing, gebar und nährte, im Tempel dem Vater darstellte und mit ihrem am Kreuz sterbenden Sohn litt, hat sie beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise, in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe, mitgewirkt zur Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen. Deshalb ist sie uns in der Ordnung der Gnade Mutter. Für die Zeit nach der Geburt in Bethlehem berichtet das Lukasevangelium von der Beschneidung Jesu 8 Tage danach, bei der das Kind den Namen Jesus erhält, den der Engel genannt hat. Für Maria kommt nach einem weiteren Monat der Tag der nach dem Gesetz des Mose vorgesehenen Reinigung. Alles in dieser Kindheit steht unter dem jüdischen Gesetz, wie es bereits im Galaterbrief für das ganze Leben Jesu geheißen hat. Eingebunden in diese Riten und Gesetze, die Israel in vielen Jahrhunderten seit Mose zugewachsen waren, bringen Maria und Josef ihr Kind zum Tempel hinauf, um den Erstgeborenen Gott zu weihen. Das uralte Verständnis des Volkes Israel, dass der Erstgeborene ganz Gott gehört und ihm zurückgegeben werden muss, bekommt hier seinen letzten Sinn und seine höchste Verwirklichung. Dieses Kind gehört in einer unüberbietbaren Weise Gott. Die Gaben, mit denen nach altem Brauch die Erstgeborenen wieder ausgelöst und den Eltern zurückgegeben wurden, werden zwar genannt, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben, aber von der Rückgabe des Kindes ist nicht ausdrücklich die Rede. Stattdessen erzählt Lukas von 2 Menschen, die ganz aus der Erwartung Israels leben und mitten in diesem Geschehen im Tempel das Kind erkennen. Der greise Simeon preist Gott dafür, dass er das Heil sehen durfte, das Gott Israel bereitet hat. Die prophetisch begabte Hanna preist Gott und spricht über das Kind zu allen, die auf die Erlösung warten. In dieser Stunde des Staunens über das, was über ihr Kind gesagt wurde, wendet sich Simeon segnend an Maria und spricht über die künftige Auseinandersetzung um ihr Kind, von der auch sie betroffen sein wird. Er sagt ihr zu, dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Die Mutter wird Mitbetroffene der Sendung Jesu und der Auseinandersetzung um ihn sein. Lukas betont, dass Simeon vom Heiligen Geist erfüllt ist und in den Tempel geführt wird. Es sind prophetische Worte, die auf die Zukunft dieses Kindes und seiner Mutter vorausschauen. Marias Aufgabe ist mit der Geburt nicht abgeschlossen. Ihr ganzes weiteres Leben wird mit hineingezogen sein in das, was Jesus auslösen wird. Sie wird mitbetroffen sein vom Schicksal Jesu. Spätere Mariologie wird Maria die Consors Christi nennen. Sie ist hineingezogen in das Geschick, lateinisch Sors, in das Geschick des Herrn. Sie ist seine Gefährtin. Auf dem Hintergrund dieser biblischen Szene hat christliche Kunst Maria immer wieder dargestellt mit dem Schwert im Herzen, als die Schmerzensmutter, die Mater Dolorosa. Spätmittelalterliche Frömmigkeit hat im Leben Marias zu entdecken gesucht, wo immer sich die Weissagung des greisen Simeons erfüllt habe, und hat 7 Situationen benannt. Simeons Weissagung, Flucht nach Ägypten, Suche nach dem verlorenen Kind, Begegnung auf dem Kreuzweg, Maria unter dem Kreuz, der Leichnam Jesu auf dem Schoß seiner Mutter und die Grablegung. Deshalb findet man verschiedentlich auch die Darstellung Marias mit siebenfachem Schwert im Herzen. Gläubiger Sinn hat Maria zunehmend entdeckt und schätzen gelernt als die Schmerzensmutter, die allen Schmerz und Kummer der Menschenkinder versteht. Die Pietà wird zum Lieblingsbild vieler Menschen, die in ihrer Not und ihrem Elend sich von ihr verstanden wissen. Die selber für Jesus inniges Mitgefühl, das ist die Wortbedeutung von Pietà, hat und mit der man zur Vesperzeit am Karfreitag den Tod des Herrn betrachtete, hat auch Einfühlungsvermögen für unsere Not und den Schmerz der ganzen Welt. Schließen wir unsere biblische Grundlegung marianischer Spiritualität mit einer letzten biblischen Szene aus der Kindheitsgeschichte Jesu für heute. Aus der ganzen Kindheit und Jugend Jesu kennen die Evangelisten lediglich eine einzige Erzählung. Sie ist verknüpft mit der jährlichen Wallfahrt, welche die Eltern Jesu als gesetzestreue Juden wohl jedes Jahr zum Pascha-Fest nach Jerusalem führte. Nach jüdischem Verständnis ist der Vater verantwortlich, seinen Sohn in die Überlieferung der Väter einzuführen. Dazu gehörte auch die Aufgabe, ihn mit 12 Jahren mit auf die Wallfahrt zum Tempel zu nehmen, ihm dort alles zu zeigen und zu erzählen. Mit dieser Wallfahrt nach Jerusalem verbindet der Evangelist Lukas die Erzählung vom 12-Jährigen im Tempel. Er berichtet davon, dass der junge Jesus ohne Wissen seiner Eltern in Jerusalem zurückblieb. Sie suchten ihn 3 Tage vergeblich bei den Pilgern und auf dem Rückweg und fanden ihn schließlich im Tempel. Jesus saß mitten unter den schriftgelehrten Lehrern, hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Lukas ist es offensichtlich ein Anliegen, schon zu Beginn seines Evangeliums zu zeigen, dass Jesus wirklich etwas zu sagen hat. Deshalb fügt er an, alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Von seinen Eltern heißt es, dass sie sehr betroffen waren, als sie ihn sahen. Daran anknüpfend finden wir im Evangelium einen kurzen Dialog zwischen Mutter und Sohn, Kind. Wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Jesus antwortet der Mutter mit einer Gegenfrage. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Der ehrliche Schmerz der Mutter wird nicht mit einem Trost oder einer Entschuldigung beantwortet. Jesus steht noch einmal unter einem ganz anderen Muss. Er hat noch einmal eine andere Heimat als sein Elternhaus in Nazareth. Da ist ein anderer Vater, der Anspruch auf ihn hat und dem er folgt. Die Antwort Jesu rührt an sein göttliches Geheimnis. Für Lukas ist es so groß, dass er ohne Umschweife von Maria und Josef schreibt, doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. So steht es schroff und ohne jede Abschwächung im Evangelium. Für Lukas ist ganz offensichtlich klar, dass Maria und Josef in ihrem Glauben nicht einfach alles begreifen und verstehen. Auch für sie gibt es das Dunkel des Glaubens. Diese Aussage gilt es stehen zu lassen gegen manche allzu fromme Fantasie, die Maria so in himmlisches Licht tauchen möchte, als müsse sie nicht glauben, wie wir alle, und als hätte sie schon zu Lebzeiten die Schau der Seligen, die Visio Beata im Himmel, gehabt. Jesu herausfordernde Antwort ist allerdings nicht das Letzte in unserer Erzählung. Kaum ist die Beziehung zu seinem himmlischen Vater für einen Augenblick aufgeleuchtet, fährt der Evangelist fort und berichtet, dass Jesus mit ihnen nach Nazareth zurückkehrte und ihnen gehorsam war. Jesus lässt sich ganz ein auf die Beziehung zu seinem Elternhaus, auf den Gehorsam gegenüber Maria und Josef. Er ist im Evangelium nicht das Wunderkind, das alles besser weiß und kann. So werden erst die apokryphen Schriften über den jungen Jesus reden. Von Maria heißt es dann abschließend: Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Sie ist mit dem Erlebten nicht einfach fertig. Sie bleibt damit beschäftigt, das Staunenswerte und Unverstandene in allem, was geschehen war, zu bewahren und im Lichte Gottes zu erwägen. So geht Glaube, der im Dunkel sich bewährt und sich treu bleibt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung von Radio Horeb. Herr Dr. Wolf, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben gezeigt, dass Maria ein ganz gewöhnliches Leben geführt hat. Sie hatte Probleme, wie auch wir sie haben. Sie hat viel Schweres erlitten, hat ihren Sohn leiden sehen, hatte sogar ihren toten Sohn auf dem Schoß. Sie kann also all unsere Probleme oder Ängste der Eltern um ihre Kinder sehr gut verstehen. Sie haben auch gesprochen von der Schmerzensmutter, die allen Schmerz und Kummer der Menschenkinder versteht. Können Sie vielleicht von konkreten Erfahrungen berichten, von sich oder anderen Menschen, die die Mutter Gottes als Trösterin und Helferin erfahren haben?
Mir fällt auf, dass an vielen Wallfahrtsorten eigenartigerweise immer wieder solche Bilder der Gottesmutter sind, wo sie in ihrem Schmerz dargestellt ist. Wo sie dargestellt ist unter dem Kreuz oder wo sie dargestellt ist, wie sie den toten Sohn auf dem Schoß hält. Und ich nehme immer wieder wahr, wenn man auch liest, was dort Menschen zum Beispiel in Fürbittbücher hineinschreiben, dass sich ganz viele Menschen verstanden fühlen. Offensichtlich ist ihnen diese Frau, diese Mutter, die Ähnliches erlebt hat, wie sie selber erlebt haben, nahe. Da ist eine Brücke des Verstehens, eine Brücke, die Menschen hineinzieht in den Glauben mit dem, was sie am lieben Gott noch nicht verstehen oder wo sie in Kummer und Gram sind, wo sie vielleicht sogar mit einem inneren Vorwurf an Gott kommen, weil sie nicht zurechtkommen mit dem, was ihnen zugemutet ist, auf einmal sich vor dieser Mutter verstanden fühlen, sich dort ausweinen, sich dort beruhigen. Ich denke, dass es viele solche Erfahrungen gibt. Und wir selber, ich denke, wir hören vielleicht von Menschen, dass sie solches erlebt haben, in einem großen eigenen Leid auf einmal vor dem Leid der Gottesmutter ruhig zu werden, verstanden zu sein und sich langsam einlassen zu können auf den Willen Gottes.
Dr. Wolf, Maria hatte Angst, als Jesus plötzlich nicht mehr da war. Sie hat diese Situation nicht verstanden. Heute verstehen viele Eltern ihre Kinder auch nicht. Haben Sie einen Tipp, wie die Eltern damit umgehen können, auch mit ihren Kindern? Selbst wenn sie sich an die Mutter Gottes wenden, manchmal wissen sie trotzdem nicht weiter, wie sie ihren Kindern gegenübertreten sollen.
Ich denke, dass das auf jeden Fall immer wieder geschieht, dass Eltern über das, was ihre Kinder tun, zunächst staunen und gar keinen Reim darauf finden und dass es sie verletzt, weil es so anders ist, wie sie selber denken. Und es gibt darauf keine Patentantwort, aber es kann eine erste Hilfe sein, sich vorzustellen, dass die Mutter Gottes, die wirklich mitten in unserem Glauben steht und eine Rolle spielt, dass sie sowas selbst mit Jesus erfahren hat. Und dass hinter den Kindern, die sich so verhalten, wir nicht zuerst etwas Böses vermuten sollten, sondern zunächst einfach, dass sie etwas anderes suchen, dass wir auch davon ausgehen, dass wir sie nicht im ersten Anlauf verstehen und ihnen nicht gleich mit Vorwürfen kommen, sondern versuchen, uns in sie hineinzudenken. Und wenn es tatsächlich so schwierig ist, dass uns die Kinder weglaufen, dann schlagt ihnen bitte nicht die Tür zu. Die Kinder müssen wieder zurückkommen können, bei allem, was passiert ist und geschehen ist, in das eigene Haus. Und es wird nach Jahren, wo die Kinder auch ihre Erfahrungen gemacht haben, auch wieder ein neues Gespräch und ein neues Verstehen geben. Das haben viele Eltern erlebt nach einer schmerzlichen Zeit, nach einer Zeit, die wehgetan hat. Sie haben es wieder erleben dürfen, wenn sie nicht die Tür zugeschlagen haben.
Ich möchte gern zum Schluss noch auf einen Text in Ihrem Buch eingehen. Sie haben dort einen Text der kleinen Therese zitiert. Das, was Sie gern über Maria hören wollte, können Sie dazu was sagen? Können Sie das vielleicht selbst nochmal wiedergeben?
Ja, im ganzen Zusammenhang dessen, was wir heute besprochen haben, wo Maria so im ganz normalen Leben steht und wo wir sehen, was auch ihr schwergefallen ist, da war ich auf einen Text gestoßen von der kleinen heiligen Theresia, Theresia von Lisieux. Sie wundert sich darüber, wie hoch manche Leute über die Gottesmutter reden und was sie ihr alles zudichten. Und das hat sie manches Mal geärgert und hat sich gewünscht, andere Predigten über sie zu hören. Vielleicht lese ich Ihnen einfach aus ihrem Tagebuch, was sie da hingeschrieben hat. Alle Predigten, die ich über Maria gehört habe, so schreibt sie, ließen mich kalt. Wie gern wäre ich Priester gewesen, um über die Mutter Gottes zu predigen. Ich glaube, schon eine Predigt hätte mir genügt, um zu zeigen, was ich meine. Ich hätte zuerst gezeigt, wie wenig das Leben der Gottesmutter bekannt ist. Man sollte nicht unwahrscheinliche Dinge über sie erzählen oder Dinge, die man einfach nicht weiß. Zum Beispiel, dass sie als ganz kleines dreijähriges Mädchen in den Tempel gegangen sei, um sich Gott aufzuopfern mit brennenden Liebesgefühlen und außerordentlichem Eifer. Vielleicht ist sie ganz einfach aus Gehorsam den Eltern gegenübergegangen. Damit eine Predigt über Maria Frucht trage, muss sie ihr reales Leben zeigen, so wie das Evangelium es durchblicken lässt, und nicht ein ausgedachtes, vorausgesetztes Leben. Und es ist doch leicht zu erraten, dass ihr Leben in Nazareth und später ein ganz gewöhnliches sein musste. Er war ihnen untertan. Wie einfach ist das? Man schildert die Gottesmutter unnahbar. Man sollte sie nachahmbar zeigen, verborgene Tugenden übend, sagen, dass sie genau wie wir aus dem Glauben lebte und die Beweise dafür aus dem Evangelium vorlegen, wo wir lesen, und sie verstanden nicht, was er ihnen sagte. Oder auch, sein Vater und seine Mutter wunderten sich über die Dinge, die man über ihn sagte. So schreibt die kleine Therese in ihrem Tagebuch.
Danke Ihnen, Herr Wolf, für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben, für den Vortrag, und allen Hörern. Beim nächsten Mal geht es um die Hochzeit von Kana und die Kreuzesszene. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Dorothea Treder.